HR Info Wirtschaft.
Mit Lars Hofmann. Das Coronavirus wirbelt auch in der Wirtschaft alles durcheinander. Millionen von Menschen arbeiten plötzlich von zu Hause aus, was in den allermeisten Fällen gar nicht vorgesehen und erprobt war. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, wird auch eine App entwickelt, die schon um Ostern herum fertig sein soll, damit dann Menschen, die gegebenenfalls mit Infizierten Kontakt hatten, gewarnt werden können. All das, von der Tracking-App bis hin zum Homeoffice, produziert Unmengen von Daten und auch Unsicherheiten. Denn in vielen Fällen wurden sonst geltende Sicherheitsbedenken missachtet oder übergangen. Homeoffice. Viele Menschen erleben diese Situation gerade zum ersten Mal. Netze, Laptops, aber auch Nerven sind da teilweise angespannt und überlastet. Vor allem, wenn dann auch noch Kinder betreut werden müssen. Deshalb gibt es in dieser Krise mittlerweile Hotels, die auf diese Situation reagiert haben. Ihre Zimmer stehen ja ohnehin leer. Wolfgang Hettfleisch über Homeoffice im Hotelzimmer.
Elisabeth Himmler steht in der Lobby des Achat Hotels Frankfurt City. Sie lebt in der Stadt. Dennoch hat sie sich im Hotel im Frankfurter Ostend ein Zimmer angeschaut. Dort will sie von der kommenden Woche an tagsüber Zuflucht suchen, um zu arbeiten.
Ich spiele mit dem Gedanken, weil ich persönlich in meiner Situation, momentan in meinem Homeoffice, in meiner eigenen privaten Wohnung, quasi gefangen bin, zusammen mit meinem Mann und zwei kleinen Kindern. Und wir in der Situation nicht wirklich zum Arbeiten kommen.
Die Betriebswirtin aus Frankfurt arbeitet bei einem großen Unternehmen. Dort wurde wegen der Infektionsgefahr durch das Coronavirus komplett auf Homeoffice umgestellt. Aber die 43-Jährige glaubt, vernünftig arbeiten kann sie jetzt viel besser im Hotel.
Allein, dass man sich morgens wieder fertig macht, um in den Arbeitstag einzusteigen, so wie man das in der Normalität auch tut. Ja, und ich habe mir ein Zimmer jetzt angeschaut. Man hat Ruhe, man ist ungestört, es rennt keiner rum. Ja, man kann sich seinen Tagesplan zurechtlegen. Das ist zu Hause momentan fast unmöglich.
Büroarbeit im Hotelzimmer, das ist neu. Noch beherbergt Dennis Saad, der Direktor des Frankfurter Achat Hotels, keine Homeoffice-Flüchtlinge. Aber Elisabeth Himmler ist nicht die einzige Interessentin.
Wir kriegen vermehrt die Anfragen, die Buchungen sind aktuell noch etwas schwach. Aber ich denke, im Laufe der nächsten Woche dürften wir vermehrt Buchungen bekommen.
Das Angebot für 39 Euro am Tag ohne Übernachtung kann die Umsatzeinbußen durch die Corona-Krise natürlich nicht auffangen. Dem Hoteldirektor geht es aber gar nicht in erster Linie ums Geld.
Wir haben kettenweit 4.000 Zimmer, die aktuell einfach leer stehen. Und wir wollten nicht nur vordergründig auch Umsatz akquirieren, sondern im Prinzip auch die Menschen einfach dabei unterstützen, bevor ihnen zu Hause Probleme widerfahren, die sonst im normalen Arbeitsalltag eben nicht zustande kommen.
Nicht nur die Achat-Gruppe bietet in Hessen Hotelzimmer als Büros an. Das tun auch kleine Privathotels, die noch offen sind. Der Hessische Hof in Melsungen zum Beispiel oder das Hotel Alexander am Zoo in Frankfurt. Auch die inhabergeführten Best Western Hotels sind dabei. Johannes Lohmeier, Chef eines Best Western Hotels im Offenbacher Stadtteil Kaiserlei, sieht darin einen kleinen Hoffnungsschimmer, nicht mehr. Aber immerhin.
Ja, die Lage ist tatsächlich sehr bedrohlich für uns. Es ist von heute auf morgen quasi der gesamte Umsatz weggebrochen. Und da ist natürlich jede Idee, die man hat und jeder Euro, den man Umsatz machen kann, ein Fall der Schadensminimierung. Und deswegen haben wir das auch gemacht.
Die meisten Hotels haben diese Möglichkeit nicht. Sie sind geschlossen. Für die Branche sei die Lage schlimm, sagt Eduard Singer, Hotelier in Frankfurt und Vorsitzender des Hessischen Hotel- und Gastronomieverbands DEHOGA. Dennoch werde man versuchen, dort zu helfen, wo es bald dringend nötig sein könnte.
Die Polizei fährt zurzeit auch Hotels ab und fragt auch bewusst, sind sie bereit, ihr Hotel eben für solche Maßnahmen, ob das Quarantäne ist oder Notfallkrankenhäuser, zur Verfügung zu stellen.
Im Achat Hotel im Frankfurter Ostend bereitet man sich unterdessen auf die neue Kundschaft vor, die im Homeoffice nicht glücklich wird. Elisabeth Himmler ist von der Idee überzeugt. Jetzt muss nur noch die Familie mitspielen.
Der Kampf ist noch nicht abgeschlossen. Wir organisieren uns jeden Tag ein bisschen aufs Neue, wie wir die Kinderbetreuung übernehmen, wer wann arbeitet und wir versuchen uns gegenseitig den Rücken freizuhalten. Aber es sind schon kleine Machtkämpfchen, ja?
Ein Beitrag von Wolfgang Hettfleisch. Professor Peter Wedde ist Arbeitsrechtler an der Frankfurter University of Applied Sciences und auch Datenschützer. Und auch er sitzt zu Hause, im Homeoffice am Computer, wo ich ihn erreicht habe. Ich habe ihn gefragt, ob die Millionen von Arbeitnehmern und ihre Arbeitgeber auf diese Situation, plötzlich Homeoffice machen zu müssen, überhaupt vorbereitet waren.
Na, ich glaube, da waren weder Unternehmen noch Beschäftigte irgendwie vernünftig drauf vorbereitet. Das mache ich daran fest, dass ja der der Trend hin zum Homeoffice, zu arbeiten von zu Hause oder zur mobilen Arbeit zwar überall in den Medien propagiert wird, in einigen Unternehmen auch praktiziert wird, aber vielfach ist das gar nicht gewollt und nie ausprobiert worden. Da gibt es richtige Ängste eigentlich, die jetzt zutage kommen, auch bei Arbeitgebern, die sagen, wenn meine Leute zu Hause arbeiten, dann sehe ich die doch gar nicht mehr, dann arbeiten doch gar nicht mehr für mich. Also das ist so auf der emotionalen Ebene für viele einfach noch Neuland, das sie gar nicht betreten wollten. Und auf der technischen Ebene stellt man fest, dass, obwohl wir auf dem Weg hin zur Digitalisierung sind, die technischen Ressourcen einfach noch nicht optimal sind. Ich habe das selbst erlebt in einer Reihe von Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, dass von zu Hause aus mit einem guten, schnellen Anschluss man da keine Probleme hatte, aber in Firmen selber regelmäßig dann die Videokanäle abgeschaltet werden, weil die Unternehmen oder die beteiligten Unternehmen sagen, macht das bitte, wir haben hier nicht Übertragungsraten nach außen hin. Und da merkt man, dass die technischen Voraussetzungen nicht da sind. Und es hat ja nun auch, muss man ehrlich sagen, niemand an eine solche Situation wie im Moment auch nur denken können, wo der Trend nach Hause quasi Bürgerpflicht ist. Und deswegen sind wir da, glaube ich, denkbar schlecht drauf vorbereitet gewesen.
Es gibt ja immer wieder beim Homeoffice die Angst, dass die Leute länger arbeiten, dass man ständig erreichbar ist, rund um die Uhr, dass Arbeitszeiten nicht mehr kontrolliert werden. Ist das tatsächlich so? Bewahrheiten sich diese Befürchtungen, ich sag mal, in diesem erzwungenen Live-Test?
Also die Frage, die Angst, dass man Arbeitszeiten nicht mehr einhält im Homeoffice, die ist ja schon länger da, die ist wohl auch real. Da, wenn man am Sonntagabend nochmal schnell eine Mail schreibt, ist das in den meisten Fällen ein Verstoß gegen das Sonntagsarbeitsverbot und es wird dennoch gemacht. Ich glaube aber, dass eine ganze Reihe von Menschen, die Homeoffice gemacht haben vor Corona, das dann doch in einem vernünftigen Rahmen gemacht haben, weil ihnen Freizeit wichtig war. Ich habe jetzt ja zu dieser Situation aktuell keine empirischen Daten, aber ich würde mal vermuten, dass viele Menschen merken, dass es vielleicht ganz gut ist, Arbeitszeitbegrenzungen zu haben, weil das Arbeiten, das Nurarbeiten von zu Hause natürlich sehr viel intensiver ist. Also wenn man 2 Stunden lang eine Telefonkonferenz aktiv teilgenommen hat, dann merkt man, dass man wirklich danach gerädert ist und dann erst auch mal abschalten muss. Und meine Prognose, die ich nicht empirisch belegen kann, weil das ist nur so ein fundiertes Gefühl, dass viele Menschen, die jetzt nur im Homeoffice sein müssen, plötzlich merken, wie wichtig Freizeit ist, dass man nach einem intensiven Arbeitstag einfach auch abschalten muss, keine E-Mails mehr hören muss. Und das ist vielleicht eine ganz positive Lehre aus der ganzen Situation, die wir jetzt haben, dass Menschen dann sagen, gut, Arbeit ist das eine, aber man muss dann auch klare Grenzen haben und es wird auch nicht mehr am Wochenende noch schnell eine Mail geschrieben, das wird in der Woche erledigt. Vielleicht findet da tatsächlich ein Umdenken statt. Wie realistische Zahlen sind, wie oft Leute gearbeitet haben, könnte man natürlich anhand der Protokolldaten überall vorliegen mal zusammenbadieren. Das wäre vielleicht ganz spannend. Aber es ist natürlich so, dass Unternehmen kein Interesse haben, Mehrarbeiter auszuweisen. Aber vielleicht merken Beschäftigte selber, dass nach einem intensiven Arbeitstag dann auch mal gut ist mit der Arbeit. Und da müssen wir mal gucken, wie das sich entwickelt. Vielleicht ja auch ganz positiv. Und man weiß auch, dass Leute, die im Homeoffice konzentriert arbeiten, erheblich effizienter sind als im Betrieb. Das ist ja auch was Betriebe dann davon haben. Und vielleicht kommen ja auch Modelle raus, die tatsächlich sagen, wir teilen uns den Zeitgewinn und man kann im Homeoffice dann, muss 6 Stunden arbeiten, obwohl man eigentlich 8 bezahlt kriegt, weil der Arbeitgeber weiß, in den 6 Stunden sind die Leute viel effizienter. Vertrauensarbeitszeit ist ja heute auch ein Modell, das es schon lange gibt. Vielleicht kommt da ein Schub hin, der dann sowohl Arbeitgebern wie Arbeitnehmern was bringt.
Viele Unternehmen haben vor der Corona-Krise das Homeoffice ja auch gescheut, weil sie zum einen dann in der Pflicht sind, den Arbeitnehmern sichere Leitungen zur Verfügung zu stellen, vernünftiges Arbeitsmaterial und eben zu garantieren, dass keine Daten verloren gehen können, dass sie genauso gut geschützt sind wie im Unternehmen selbst. Jetzt musste man das ja von jetzt auf gleich teilweise machen. Ist das ein Problem, die Datensicherheit, dass man jetzt zu Hause sitzt am heimischen Tisch mit dem heimischen WLAN und das natürlich anders gesichert ist in der Regel als ein Firmennetz?
Also die reine Datenübertragung kann man schon sichern. Dafür gibt es ja Tools, Virtual Private Networks, die man schaffen kann. Dafür gibt es Software, aber auch da habe ich jetzt erlebt, dass viele Firmen einfach Probleme haben, genügend Softwarelizenzen auf die Schnelle zu verteilen. Und dass man dann auch das weitere Problem hat, dass Endgeräte, die genutzt werden, teilweise private Endgeräte, einfach technisch nicht auf dem Stand sind, den man da braucht. Also ich glaube schon, dass in der einen oder anderen Situation im Moment das auch gesetzlich geforderte Maß an Datensicherheit und an Datenschutz nicht gegeben ist. Das ist tatsächlich jetzt im Überraschungsmoment geschuldet. Und ich glaube, da fahren viele Unternehmen tatsächlich auch auf Sicht erstmal und sagen, es wird hoffentlich nichts passieren. Ich hoffe dann einfach nur, dass nicht wirklich vertrauliche Unterlagen zu Hause verarbeitet werden. Und es gibt ja Branchen, die haben da viel Erfahrung mit, also gerade so im Bereich Krankenversicherung beispielsweise, Leistungsabrechnung. Da sitzen Menschen zu Hause und machen Telearbeit, da hat man gesicherte Arbeitsumgebungen geschaffen. Aber wenn man nun jemanden aus dem Büro nach Hause schickt, der diese Situation nicht kennt, weiß der gar nicht, was er machen soll. Aber es würde sich sicher, wenn man das mal genau bemisst, in vielen Fällen oder in einer Reihe von Fällen kritisieren lassen, dass Datenschutz und Datensicherheit da nicht optimal realisiert sind. Und das ist jetzt wirklich der Überraschung, die wir da alle erlebt haben, geschuldet. Und ich glaube, da müssen wir mit umgehen.
Wenn ich jetzt erzwungenermaßen durch die Situation im Homeoffice sitze und doch eben Daten abhanden kommen, geklaut werden, wer ist denn in so einer Situation verantwortlich? Bin ich als Arbeitnehmer verantwortlich oder ist es das Unternehmen, das ja von mir verlangt hat, im Homeoffice zu arbeiten?
Also der Arbeitgeber trägt das Betriebsrisiko. Daran ändert auch diese Situation nicht und nichts. Und wenn der Beschäftigten sagt, bitte geht jetzt aus Sicherheitsgründen, aus Gesundheitsschutzgründen nach Hause, arbeitet von da, dann ist es seine Obliegenheit, auch da technische Grundlagen zu schaffen, dass Leitungen nicht gehackt werden können, auch wenn die Situation schwierig ist. Aber da bleibt eine klare Verteilung, das ist ein Risiko des Arbeitgebers. Arbeitnehmer tragen nur dann ein Risiko, wenn sie Vorgaben, die ihnen der Arbeitgeber macht, nicht einhalten. Also wenn der Arbeitgeber sagt, du darfst nur mit dem Dienstrechner zu Hause, mit dem Dienstnotebook zu Hause arbeiten und übertragen dann mal kurzerhand per USB-Stick Daten auf ihren Rechner, auf den privaten Rechner, weil er einen größeren Bildschirm hat und da gehen Daten verloren. Dann ist das ein Haftungsrisiko, das Arbeitnehmer selbst trifft. Wenn sie aber das machen, was ihnen der Arbeitgeber sagt und gegebenenfalls auf dem privaten Rechner mit Firmensoftware, mit irgendeinem Client, den man da eingespielt hat, arbeiten und dann passiert was, dann bleibt es das Risiko des Arbeitgebers, weil der ist der Mensch, der den Betrieb führt, leitet und organisiert. Das Betriebsrisiko liegt dann bei ihm. Da müssen sich Arbeitnehmer also nicht große Sorge vor Haftung machen. Die müssen sich nur machen, wenn sie gegen Anweisungen von Arbeitgebern klar verstoßen, was tun, was sie da eigentlich nicht tun dürfen.
Wenn ich selber das Gefühl habe, dass meine technische Ausrüstung, die ich zu Hause zur Verfügung habe, auch meine privaten Geräte, Smartphone beispielsweise, auf die ich im Zweifelsfall beim Homeoffice angewiesen wäre, eben nicht sicher genug sind, kann ich dem Arbeitgeber sagen, nein, unter den Bedingungen mache ich kein Homeoffice?
Das ist, glaube ich, in einer ganzen Reihe von Fällen ein Problem, dass ja nicht jeder einen hochmodernen Computer zu Hause hat. Teilweise sind das ja schon auch betagte Geräte, die viele Menschen haben, weil die kosten ja auch immer noch Geld, auch wenn sie günstig geworden sind. Und das ist eine Situation, die, glaube ich, gar nicht so selten ist, dass Arbeitnehmer selbst merken, mein technisches Equipment gibt das nicht her. Und dann muss man eigentlich als Arbeitnehmer dem Arbeitgeber einen klaren Hinweis geben, ich bin der Meinung, das funktioniert hier nicht, ich kann nicht den ganzen Tag nur auf meinem kleinen Smartphone Texte tippen, da kriege ich nach 2 Stunden Kopfschmerzen. Also bitte entweder du stellst mir jetzt ein Gerät zu Hause zur Verfügung, mit dem ich vernünftig arbeiten kann, oder ich kann das nicht länger machen. Dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wer bezahlt das Ganze? Und auch hier wieder, glaube ich, wird das Betriebsrisiko die Lösung sein. Wenn der Arbeitgeber sagt, ihr müsst zu Hause arbeiten aus Sicherheitsgründen, aber nicht gleichzeitig ein Equipment zur Verfügung stellen kann, das die Arbeit ermöglicht, bieten die Arbeitnehmer ihre Arbeit ja an, also haben den Gehaltsanspruch und der Arbeitgeber kann sie nicht wahrnehmen aus seinen technischen Problemen heraus, dann bleibt es dabei, er muss die Arbeitnehmer bezahlen, so schwierig das für ihn dann ist. Und die Arbeitnehmer müssen darauf sich verlassen können, dass der Arbeitgeber ihnen dann eine Arbeitsumgebung schafft. Ich meine, in die Firma zurückzukehren ist ja dann auch keine Alternative, wenn der Arbeitgeber sagt, ich will da keinen sehen. Aber das ist dann tatsächlich seine Obliegenheit. Also man muss mal sehen, wie sich das entwickelt, wenn wir wieder alle normal arbeiten und in die Büros gehen. Man muss wieder dazu zurückfinden, für Homeoffice, für Telearbeit bestimmte Mindestanforderungen an Arbeitsplätze, an Ausstattung zu definieren. Das war ja bisher auch so. Und nur wo die vorhanden sind, darf auf Dauer gearbeitet werden. Das wird eine schwierige Diskussion werden, wo dann so aufeinanderprallt, das hat doch in der Krise auch geklappt, muss es doch auch wann anders klappen. Und dann der Hinweis, ja, aber das war dann wirklich eine Notsituation. Das kann keine reguläre Arbeitsumgebung sein. Und ich hoffe, dass da die Vernunft siegen wird. Und ich glaube auch, dass eine ganze Reihe von Arbeitnehmern, die heute zu Hause arbeiten müssen, sich darauf freuen, wieder ins Büro zurückzukommen, wo sie dann eben nicht das Drumherum von vielleicht zu kleiner Wohnung, von Familie, von Kindern, die dann nicht verstehen können, dass Papa oder Mama jetzt arbeitet, dass sie das alles nicht mehr haben, sondern wieder eine Arbeitswelt und eine private Lebenswelt. Da werden, glaube ich, viele sich nach zurücksehen und ich bin mal gespannt, wie sich das dann einpendelt.
Das war der Arbeitsrechtler und Datenschützer Peter Wedde von der Frankfurter University of Applied Sciences über die Gefahren im Homeoffice. Um Datensicherheit, um Datenschutz geht es im Moment nicht nur auf dem heimischen Sofa. Das ist auch ein Thema bei dem Versuch, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. per App auf dem Smartphone. Als Vorbild gilt hier Südkorea. Dort wird mit sehr vielen Daten gearbeitet, die unter anderem in einer App zusammenlaufen, wie mein Kollege Udo Langenohl aus unserer Multimedia-Redaktion berichtet.
Ja, in Südkorea kann man sagen, ist man ziemlich rigoros. Wer einreist in das Land, der muss bei der Einreise auf seinem Smartphone eine App installieren. Das wird kontrolliert. Ohne diese App kommt man nicht rein ins Land. Und diese App, die meldet dann Gesundheits- und Bewegungsdaten an ein Datenzentrum. Südkoreaner, die positiv getestet wurden, also Leute, die im Land wohnen, sind sowieso dauernd unter Kontrolle. Das Smartphone meldet unablässig alle Bewegungsdaten und die eben erwähnte App, die teilt dann auch allen, die sich dem Infizierten irgendwie nähern, umgehend mit. Achtung, da ist ein positiv Getesteter in deinem unmittelbaren Umfeld, halte also Abstand. Die Koreaner nutzen zur Überwachung aber nicht nur die Handydaten, die ständig abgerufen werden, es werden auch unablässig alle Kreditkartendaten genutzt. Das wird dann noch mit Videodaten von Überwachungskameras gekoppelt und zusammengeführt. Der Staat weiß also ziemlich lückenlos, wo und wann sich die Bürger wie aufgehalten haben. Für Infizierte gilt das natürlich ganz besonders. Die Datenschutzbestimmungen in diesen Ländern, das ist ja nicht nur in Südkorea im Moment so, die geben sowas her. Ganz im Gegensatz zu denen, die bei uns in Deutschland und in Europa gültig sind. Technisch ist das im Grunde ganz simpel. Wenn wir uns mit unserem Smartphone bewegen, vorausgesetzt natürlich, es ist eingeschaltet, dann bucht sich das Gerät immer wieder neu in der Bewegung in neue Funkzellen ein, also diese Sendemasten, die wir überall stehen sehen, die wir kennen. Wir werden also von einer Funkzelle an die andere weitergereicht und das lässt dann schon ziemlich genaue Standortdaten zu. Und gekoppelt werden diese Standortdaten dann mit den GPS-GPS-Koordinaten. Viele Nutzer haben das auf ihrem Smartphone aktiviert, diese Satellitennavigation, vielleicht als Navi oder weil man eine Wander-App da drauf hat. Diese GPS-Daten sind dann nochmal deutlich genauer als die Funkzellendaten und in der Summe, also wenn beide zusammengeführt sind, kann ich dann eine Person auf 1-2 Meter genau orten und ihre Bewegungen nachvollziehen. Genau das machen übrigens diese Corona-Tracking-Apps, die in Südkorea, aber auch in anderen Staaten schon eingesetzt werden. Da weiß man, der Mensch hat sich da oder dort so und so lange aufgehalten und er hatte eventuell auch Kontakt mit anderen in seinem unmittelbaren Umfeld, denn deren Daten werden ja auch gesammelt und ausgewertet und zusammengeführt,
sagt Udo Langenohl aus unserer Multimedia-Redaktion. Mittlerweile soll auch in Deutschland und in Europa eine solche Corona-App entwickelt werden. Das ist seit einigen Tagen klar. Im Laufe der Woche hat es auch schon einen Test mit 50 Bundeswehrsoldaten gegeben. Die App entsteht aus einer privaten Initiative heraus. Politik ist auf das Thema aufgesprungen. Mehr als 130 Wissenschaftler und Unternehmen aus mehreren Ländern sind daran beteiligt. Die App soll am Ende helfen, Infizierte zu erkennen und den Kontakt zu vermeiden. Federführend ist dabei ein IT-Unternehmen aus Frankfurt, berichtet Udo Langenohl.
Chris Boos aus Frankfurt ist Chef der Arago GmbH. Er ist KI-Fachmann, Techie, Wissenschaftler und er berät die Bundesregierung seit Jahren in IT-Fragen. Zusammen mit Wissenschaftlern aus 8 europäischen Ländern entwickelt Boos die Plattform für die Apps, die noch vor Ostern in den App-Stores landen sollen. Seit rund 3 Wochen sind die Macher mehr oder weniger rund um die Uhr damit beschäftigt, die Grundlagen auf die Beine zu stellen.
Wir bauen das, was unter den Apps drunter liegt. Eine Plattform, auf der die Apps nachher aufsetzen, damit viele Länder gemeinsam Infektionsketten tracken können und damit man auf diese Weise die ganz schnell aus dem Verkehr ziehen kann, isolieren und eben nicht in diese ganz großen Zahlen reinlaufen muss und wir alle wieder auf die Straße kommen.
Infektionsketten tracen mit dem Smartphone. Dazu wird Bluetooth genutzt, der Kurzstreckenfunk, den jedes Smartphone beherrscht und mit dem wir für gewöhnlich Kopfhörer mit Musikdaten versorgen oder untereinander spielen können. Wenn möglichst viele Menschen die Apps installieren, Bluetooth aktivieren und sich damit bewegen, werden sich die Geräte miteinander vernetzen. Und damit fallen Daten an, die ein Server sammelt und mit den Smartphones austauscht. Erkennt der Algorithmus, dass ein Smartphone-Nutzer infiziert ist, gibt er diese Information als Warnung umgehend an alle weiter, die vorher gemeinsam mit dem Infizierten in einem Bluetooth-Funknetz waren. Und dabei stellt die Plattform sicher,
also dass keinerlei Ortsdaten verwendet werden, alles voll anonym ist, verschlüsselt, immer 2 Parteien zugehören, um irgendetwas zu machen, komplett auf Freiwilligkeit basiert, also alles, was das europäische Datenschutzrecht so vorschreibt. Und als letztes auch noch, dass es zwischen den Ländern Interoperabilität, also sowas wie Roaming für Telefone gibt, damit ich weiter reisen kann und trotzdem dann jede Gesundheitsbehörde in jedem Land sich um seine eigenen Bürger kümmern kann.
In rund einer Woche sollen die ersten Apps auf dem Markt sein. Vorher werden sie intensiv auch vom Robert-Koch-Institut in Berlin und von Datenschützern getestet. Niemand, so betont es auch die Politik in Berlin immer wieder, will Verhältnisse wie in Südkorea. Denn dort sind die Apps personalisiert. Das heißt, die Behörden wissen rund um die Uhr darüber Bescheid, wo sich ihre Bürger gerade aufhalten.
Ein Beitrag von Udo Langenohl über die Corona-Tracking-App, die zurzeit in Deutschland und Europa in Arbeit ist. Über die Lage in Südkorea und darüber, was hier geplant ist, habe ich auch mit dem Arbeitsrechtler und Datenschützer Peter Wedde von der Frankfurter University of Applied Sciences gesprochen. Ich habe ihn gefragt, wie er all das einschätzt, ob er hier die Gefahr sieht, dass der sprichwörtliche Big Brother real wird.
Ja, man muss vielleicht mal gucken, wie funktioniert es eigentlich auch gerade in Südkorea. Die haben diesen Big Brother ja schon. Da spielen Persönlichkeitsrechte und Datenschutzrechte keine so große Rolle, wie sie bei uns in Europa spielen. Und da hat man diese Überwachungsmöglichkeiten alle schon vorher gehabt, auch eine Fülle von Kameras beispielsweise. Und das ist für mich tatsächlich so eine Horrorvision, dass wir das hier in Europa hätten, eine vollständige Überwachung. Und nun wird natürlich argumentiert, wir haben hier eine Notsituation, nicht? Und wenn das in Südkorea funktioniert, dann muss das doch auch hier eingeführt werden. Und das ist so ein Schnappreflex, den man immer sieht, auch bei einigen Politikern, auch nach Terroranschlägen, da wird auch mal gesagt, wir brauchen mehr Überwachung. Ich glaube, es ist ein falscher Ansatzpunkt, man muss es mal nüchtern sehen. Was wir erstmal bräuchten, was man in Südkorea ja offenkundig hat, sind schnell verfügbare Tests, wirklich Schnelltests. Man kann da sehr breit testen und baut dann ein Konzept drauf auf. Und was ja in Südkorea missachtet wird, ist Datenschutz. Das ist ja in der Diskussion bei uns jetzt eine Option. Die einen sagen, wir wollen das südkoreanische Modell, alle Daten, die wir haben, verarbeiten. Die anderen sagen, nein, man kann auch eine App bauen, die tatsächlich Persönlichkeitsrechte schützt. Das, was im Moment gerade diskutiert wird, Daten bleiben nur auf den Endgeräten der Nutzer. Das alles wird mit irgendwelchen Hash-Werten von Gerätenummern realisiert und dann wissen sozusagen die Nutzer persönlich nur, dass sie mit möglicherweise Infizierten, und da kommt der springende Punkt, Schnellteste, also man muss schnell wissen, wann jemand infiziert ist, mit Infizierten in Kontakt waren und dann irgendwas machen können. Und da ist natürlich die nächste Hürde, was macht man dann, wenn man so eine Rückalarm-Mail oder SMS auf sein Handy kriegt oder Nachricht, ja, da muss man ja schnell auch was tun müssen. Und das ist so ein bisschen das Problem in der Diskussion, dass jetzt immer nur gesagt wird, Datenschutz ist da schlecht, es geht doch um Gesundheit und Leben von Menschen. Das ist aber, glaube ich, nicht so die richtige Lösung. Wenn man über so eine App überhaupt nachdenkt, müsste man zuallererst eine Lösung finden, die Persönlichkeitsrechte maximal wahrt. Das ist diese anonyme Funktion möglicherweise. Und könnte dann weiterschauen. Und ich glaube, da gehen einfach zwei ganz unterschiedliche Themen, nämlich das zum Datenschutz und das und zum anderen zur Infektionsvorsorge und Erkennung durcheinander. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, dass da sozusagen hintenrum versucht wird, auch mehr Überwachungstools auf den Markt zu schwemmen und nicht nur für so einen temporären Moment dieser Corona-Krise.
Das heißt, Sie sind da sehr skeptisch. Es heißt ja aber auch immer, die Daten sind anonymisiert. Es werden ja teilweise auch schon von den Telekommunikationsanbietern anonymisierte Daten weitergegeben an Ämter. Sehen Sie das auch schon als Problem oder sagen Sie, das ist der Anfang, das würde Tür und Tor für auch wirklich personalisierte, individualisierte Daten öffnen?
Ja, die Telekom ist ja beispielsweise in der Presse genannt worden. Die hat Datenströme ans Robert-Koch-Institut weitergegeben. Die Telekom hat aber auch schon seit längerem Konzept, sowas wirklich anonymisiert zu machen. Da kann man dann nicht mehr rauslesen, ob Sie da unterwegs waren oder ich unterwegs war. Dagegen ist nichts einzuwenden. Das wird ohnehin im Bereich der Markt- und Meinungsforschung ja auch verwendet, wirklich anonymisierte Daten. Der andere Punkt ist die Frage, wie anonym kann das sein, dieses Modell, das da immer diskutiert wird, dass per Bluetooth die Geräte sich austauschen. Man muss sich da einfach mal ganz praktisch überlegen, wenn ich informiert werden soll, dass ich mit einem Infizierten zusammen in Kontakt, in nahem Kontakt gewesen bin an irgendeinem bestimmten Tag, dann muss man mich ja auch identifizieren können. Von daher ist die Anonymisierung da ein relativer Begriff, an den ich nicht so glaube. Es ist eher eine Pseudonymisierung, die dann hoffentlich sicher ist. Und das müsste man sich sehr genau angucken. Und ich glaube, in der ganzen hektischen Debatte, die wir jetzt haben, wäre es mal wichtig, wieder drauf zu kommen, dass man auch in so einer Krise, in einer lebensbedrohlichen Krise, Grundrechte schützen muss und dass man eine Abwägung machen muss zwischen Grundrechten von Menschen, und Datenschutz ist nur eins von Grundrechten, dass man da eine Abwägung machen muss und nicht hektisch im Aktionismus alle möglichen Dinge tun kann, sondern sehr genau überlegen kann, wenn man so eine App einführen würde, die maximal Personen schützt, die anonym ist oder pseudonym ist, da muss man ganz genau gucken und ausschließen, dass man keine anderen Verwendung der Daten machen kann. Es hat vor vielen Jahren, als die Lkw-Maut eingeführt wurde, auch eine gesetzliche Regelung gegeben, die gesagt hat, diese Mautdaten dürfen nur für Abrechnung genutzt werden. Und schon im Pilotbetrieb war eine Staatsanwaltschaft da, die die Daten beschlagnahmt hat, weil sie sagt, da ist ein Verbrechen passiert. Und sowas darf dann nicht passieren. Es muss dann klar sein, es ist ein geschlossener Regelkreis, der auch außer Kraft gesetzt wird mit Ende der Corona-Gefährdung, also in ein paar Monaten hoffentlich. Und diese Diskussion wird gerade nicht geführt, dass man auch Persönlichkeitsrechte maximal schützen muss, sondern Persönlichkeitsrechte werden eher als so ein Hemmnis dargestellt. Wer hier nach Datenschutz ruft, der gefährdet Menschenleben. Das kann man jetzt schon lesen von Wissenschaftlern in Publikationen. Und das finde ich ganz, ganz gruselig, so eine Aussage. Man kann Persönlichkeitsrechte, Grundrechte nicht gegeneinander aufwiegen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, man muss alles tun, was man machen kann, um diese Krise in den Griff zu kriegen und Menschenleben zu retten. Aber da alle Persönlichkeitsrechte preiszugeben und abzuwägen in so einer Diskussion, das finde ich den verkehrten Weg. Und wenn jetzt hektisch sozusagen Homeoffice eingerichtet wird, gibt es ja auch keine Schutzwelle, die durch Betriebsvereinbarungen beispielsweise gebaut werden und die Menschen schützen können, dass diese Daten unberechtigt ausgewertet werden können. Das gilt jetzt bei der Handyortung genauso, dass die Schutzwelle ich noch nicht so richtig sehe in dem Gesetz, das sagt wirklich nur eine klare abschließende Zweckbestimmung. Niemand anders darf auf die Daten zugreifen unter keinen Umständen und sie werden dann auch gelöscht. Da warte ich dann schon drauf, dass der Gesetzgeber, wenn er sowas einführt, auch klare Schutzwelle zieht. Und man muss ehrlich sagen, das ist im Moment so ganz spannend zu sehen, dass die Menschen, die schon immer massiv gegen Datenschutz waren, die dagegen publiziert haben, die gesagt haben, das ist alles überdehnt, das hemmt die Wirtschaft und die Menschen und, die sind jetzt wieder in der vordersten Front dabei in dieser Diskussion und sagen, wer jetzt noch Datenschutz sagt, der gefährdet Menschenleben. Und das ist eine zu simple Formel. Und man merkt auch jetzt, in Betrieben, viele verhalten sich da völlig vernünftig, wo Arbeitgeber und Betriebsräte und Arbeitnehmer vernünftig an einem Strang ziehen und das möglich machen, was gemacht werden soll. Aber man sieht auch hier schon wieder die Kriegsgewinnler oder die Kriegsgewinnler werden wollen, die versuchen, Vereinbarungen in ihre Richtung zu drehen, Regelungen zu schaffen, die Betriebsräte entmachten beispielsweise, die Arbeitnehmerrechte preisgeben. Und das findet real statt und ist schon erschreckend, weil es ist mal von der Kanzlerin nach Solidarität gerufen worden, die wir alle haben müssen. Und das ist im hohen Maße unsolidarisch, was da passiert. Und das finde ich so ein bisschen erschreckend an der Entwicklung. Und auch so an der Entwicklung um die Handy-App ist das auch so ein Punkt, wenn man sagt, alle Daten, die jetzt da sind, müssen ausgewertet werden. Das kann nicht sein, sondern wir brauchen dafür eine Lösung, die schnell geschaffen wird. Das ist sicher auch möglich, die aber dann auch persönlichkeitsrechtsfreundlich ist. Und die möglichen Kranken genauso schützt wie die vielen Gesunden. Also man kann aus dieser Krisensituation kein Präjudiz für den Normalfall ableiten. Und man sollte sich, glaube ich, auch vorsehen zu sagen, es hat doch hier ganz gut funktioniert, dann funktioniert es auch im Normalfall, weil nochmal, viele Menschen, Fünfer haben Grad sein lassen und gesagt haben, wir versuchen jetzt Regelungen zu finden und gucken nicht auf den engen Buchstaben des Gesetzes. Dieses mächtige Gesetz, was da durch den Bundestag gerade gegangen ist, letzte Woche, wo ja viele Hilfspakete drin verborgen sind. Das ist ja auch ganz schnell durchs Parlament gegangen und durch den Bundesrat, ohne dass auch Parlamentarier darüber nachdenken konnten, was die Folgewirkungen sind. Und ich glaube, darauf sollte sich diese Gesellschaft verständigen, zu sagen, wir fangen dann da wieder bei Null an. Niemand kann aus dem, was da passiert ist, ableiten, das ist jetzt Gesetz, sondern eigentlich müsste man die Uhr da zurückdrehen und sagen, jetzt lasst uns mal nüchtern betrachten, wo die Vor- und Nachteile sind. Das wäre so meine Hoffnung. Ob es dazu kommt, habe ich selbst so ein bisschen meine Zweifel dran.
Sagt Professor Peter Wedde von der Frankfurter University of Applied Sciences. Schon um Ostern herum soll auch in Deutschland und Europa eine App verfügbar sein, mit der unter anderem Menschen gewarnt werden können, wenn sie gegebenenfalls Kontakt mit Corona-Infizierten hatten. Auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten ein durchaus umstrittenes Thema. Die Sendung hr-info-Wirtschaft gibt es auch in der ARD-Audiothek als Podcast. Mein Name ist Lars Hofmann.